weiterdenken. Vielleicht ein Ticken praktischer und konkreter. Was ist Gemeinschaft? Wie können wir geistliche Gemeinschaft erleben? Das letzte Mal haben wir ein Wort untersucht, das Wort Koinonia im Griechischen, was häufig mit Gemeinschaft übersetzt wird. Und wir haben da geguckt, wo kommt dieses Wort vor, und 1. Johannes war so ein Beispiel. Heute wollen wir ein zweites Wort anschauen, und das ist auch verwandt, ist aber nicht genau das gleiche, es ist Koinonos. Das sind die Menschen, die Gemeinschaft haben. Und es ist auch sehr interessant zu schauen, an welchen Bibelstellen dieses Wort verwendet wird. Es ist leider im Deutschen so, dass das häufig mit Partner übersetzt wird oder Teilhaber. Das trifft die Bedeutung schon ganz gut, aber was man nicht hat, ist die Verbindung mit Gemeinschaft. Wenn man die Verbindung erhalten wollte auf Deutsch, dann müsste man wahrscheinlich ein neues Wort erfinden, irgendwas wie Gemeinschafter. Also, wer sind die Menschen, die Gemeinschaft haben? Das sind die Gemeinschafter. Das funktioniert ja häufig auf Deutsch mit anderen Begriffen wie Sport. Was ist ein Sportler? Ein Sportler ist jemand, der Sport macht. Also allein in dem Begriff ist schon klar, worum es geht. Und das ist im Griechischen so. Koinonos sind die Leute, die Koinonia haben, die Gemeinschaft haben. Und wenn man mal die Stellen durchgeht im Neuen Testament, dann sieht man, dass Gemeinschafter, Partner, Teilhaber in verschiedenen Bereichen beschrieben werden. Zum einen unser Text von heute, Lukas 5, sind Partner in einem Fischereibetrieb, Mitarbeiter. Aber an anderen Stellen zum Beispiel sagt Paulus, wer Opfer bringt, wird Partner mit der Gottheit, zu dem er opfert. Oder Menschen können Partner werden in Leid und Trost, indem sie gemeinsam Leid erfahren und auch Trost erleben. Partner sind manchmal in Aktivitäten zusammen verwickelt, können auch negative sein. Zum Beispiel, Jesus sagt, damals, als in Jerusalem die Propheten verfolgt wurden, das war eine Gemeinschaft, das war ein Partner in der Verfolgung. Und dann gibt es natürlich positive Beispiele. Bei Paulus finden wir das. Gemeinsam am Evangelium dienen, Partnerschaft. Was heißt es, wenn wir geistliche Gemeinschaft suchen? Was ist geistliche Gemeinschaft? Vielleicht hilft uns dieser Gedanke von Partnerschaft ein Stück weiter. Und wir wollen heute Morgen diese erste Bibelstelle, Lukas 5, mal ein bisschen genauer anschauen. Denn da gibt es einiges, was wir lernen können darüber, was Gemeinschaft ausmacht. Geistliche Gemeinschaft, Partnerschaft im Dienst. Was bedeutet Partnerschaft im Dienst? Hier das Beispiel ist relativ einfach. Hier geht es um eine Partnerschaft in einem Fischereibetrieb. Wir lesen hier von Petrus am See Genezareth, ein Fischer, der hat ein Boot und er hat Partner. Die Partner sind Jakobus und Johannes. Auch sie haben ein Boot, oder beziehungsweise ihr Vater, Zebedäus. Kann sein, dass er noch der Seniorchef ist. Aber die arbeiten zusammen. Es gibt verschiedene Arten zu fischen, verschiedene Methoden. Und manche Ausleger gehen davon aus, dass hier das so eine Art war, wo man einfach zwei Boote gebraucht hat. Und das sehen wir auch in der Geschichte. Als Petrus seinen Fang hat und Hilfe braucht, dann winkt er, macht ein Zeichen und seine Partner kommen und helfen aus. Und die holen den Fang ans Ufer zusammen. Was heißt es, Partner zu sein? Was ist Partnerschaft? Im Dienst. An diesem Beispiel sehen wir ein paar ganz grundlegende Dinge. Das erste ist, Partner haben ein gemeinsames Ziel. Hier ist es eindeutig Fische fangen. Fische fangen, auf dem Markt verkaufen, Geld verdienen, Familie ernähren. Sie haben einen gemeinsamen Betrieb und dieser Betrieb ist auf dieses Ziel zugeschnitten. Deswegen haben sie Boote und nicht Ochsen. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Und das hat was mit Gemeinschaft zu tun, wenn man auf dieses gemeinsame Ziel ausgerichtet ist. Und diese gemeinsame Ausrichtung ist nötig, sonst gibt es keine gute Gemeinschaft. Wir haben in Sickelbach auch Fischereibetriebe. Es gibt die Entenweiher und einen Angelverein. Und es ist total interessant, wenn wir spazieren gehen mit dem Hund, sehen wir häufig, wie sie angeln. Und das Witzige ist, die haben andere Ziele. Das sind Sportangler, Freizeitvertreib. Die hocken da und genießen die Ruhe. Und man merkt es vor allem daran, was machen sie, wenn sie einen Fisch fangen? Die machen ihn ab und schmeißen ihn wieder rein. Naja, mit dieser Technik, glaube ich, wäre eine Partnerschaft mit Petrus und Jakobus schwierig. Man muss sich schon einig sein, worum geht es hier? Nee, diese Fische sollen gefangen werden. Wir brauchen sie, wir müssen sie verkaufen, teils selbst essen natürlich. Aber man muss sich einig sein, worum es hier geht. Und es ist heutzutage genau das Gleiche in jedem Betrieb. Wir müssen uns einig sein, worum geht es hier? Im Krankenhaus, in unserer Abteilung, wir müssen uns einig sein. Es geht darum, Patienten zu behandeln. Gemeinschaft, Partnerschaft ist nur möglich, wenn ein gemeinsames Ziel bekannt ist und auch verfolgt wird. Sehnen wir uns nach geistlicher Gemeinschaft? Die erste Frage, die sich hier stellt, ist, was sind unsere Ziele? Was verfolgen wir? Ein Jugendmissionar hat mal gesagt, die beste Gemeinschaft ist die Arbeitsgemeinschaft. Ich weiß noch, wie ich mich damals geärgert habe. Ich fand das gar nicht. Das hat mich geärgert, weil ich dachte, besteht da nicht die Gefahr, dass man Menschen dann nur noch als Mittel zum Zweck sieht? Jeder Mensch hat doch einen Eigenwert. Aber da ist trotzdem was dran. Gemeinschaft entsteht häufig tatsächlich dort vor allem, wo es nicht das Endziel selbst ist, sondern als Nebenprodukt. Da, wo man sich einig ist, auf irgendwas Besonderes hinzuarbeiten, das, wo man ein gemeinsames Ziel hat, da entsteht häufig als Nebenprodukt beiläufig sowas wie Gemeinschaft, die Einigkeit, die verbindet. Was sind unsere Ziele? Was sind Gottes Ziele für die Welt? Das nächste ist, Partnerschaft bedeutet, dass man auch tätig wird. Petrus hat gewunken, die Kollegen sind gekommen. Es wären keine guten Partner, wenn sie einfach zurückgewunken hätten. Oder vielleicht ein Fernrohr. Oh ja, guck mal, da geht es ja voll ab da draußen. Guck mal, das Boot sinkt ja. Wow. Das ist keine Partnerschaft. Oder wenn, Petrus hat ja gesagt, wir haben die ganze Nacht gefischt. Wenn er mit seinem Bruder vielleicht, Andreas, die ganze Nacht gefischt hätte, aber seine Partner in der Taverne hocken und zusammen ein paar trinken, ist auch keine Partnerschaft. Partnerschaft bedeutet zusammen anpacken. Sehnen wir uns nach Gemeinschaft, nach Partnerschaft? Wie sieht es aus mit unserem Handeln? Wo packen wir an? Und das Dritte, was ich interessant finde, ist, dass hier unterschieden wird in diesem Text zwischen Partner und Tagelöhner. Am Ende heißt es, dass es auch Tagelöhner gab. Zebedäus hat auch Angestellte. Was ist der Unterschied zwischen Tagelöhner und Partner? Ich denke, es hat etwas damit zu tun, wie man investiert und wie man selbst persönlich in eine Sache investiert hat. Ein Partner sieht nicht nur das Gehalt, das er bekommen soll, sondern den ganzen Betrieb. Und er denkt für den Betrieb. Er will den Erfolg des Betriebes. Und er ist bereit, von seinem Leben zu investieren, dass der Betrieb auch gut läuft. Ein Tagelöhner ist in der Regel damit zufrieden, wenn er seinen Denare am Ende des Tages bekommt. Ich denke, wir kennen das alle. Auch aus eigener Erfahrung. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich mich mit der Sache selbst identifiziere oder ob ich nur angestellt bin. Selbstständige wissen den Unterschied sehr gut. Wenn man früher irgendwo angestellt war und wenn man selbst praktisch auf einmal eine eigene Praxis hat oder eigenen Betrieb. Man geht mit den Sachen ganz anders um. Die Geräte sind auf einmal sehr wertvoll. Ich kann mich gut erinnern, ich habe mal gejobbt als Teenager auf dem Bau und mein Chef ist mal richtig ausgetickt. Er kam auf die Baustelle und die Arbeiter sind gekommen und haben gesagt, Chef, wir brauchen neue Geräte. Das waren irgendwelche Wasserwagen oder Aluleisten oder so. Und dann hat er die sich angeguckt und gesehen, dass die verbogen waren und nicht gepflegt. Und dann ist er kurz ausgetickt. Ah, braucht neue. Die sind wohl kaputt, ne? Ja, und dann hat er die auf den Boden gepfeffert, draufgestampft und hat geschrien, ja, so gehen Dinge kaputt, so ungefähr. Aber es war klar, denen ist es doch egal. Wenn sie ihren Gehalt am Ende vom Monat kriegen, die neuen Geräte, wenn was kaputt geht, Chef soll Neues besorgen, ist ja okay. Aber wenn es im Prinzip dein Eigentum ist, dann gehst du ganz anders damit um. Partnerschaft im Dienst bedeutet auch irgendwo eine innere Identifikation, dass man sagt, das ist mein Ding. Ich hänge mit meiner Persönlichkeit dran. Der Erfolg vom Betrieb ist mein persönlicher Erfolg. Ich habe mich investiert. Und das kann auch geistlich so sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr irgendwo einen geistlichen Dienst habt. Vielleicht in der Gemeinde oder anderswo. Warum tun wir das? Ja gut, ein Ältester hat mich halt gefragt und ich wollte nicht Nein sagen. Dienst nach Vorschrift. Es ist was ganz anderes, wenn wir selbst von der Sache überzeugt sind und sagen, nein, ich gehöre zum Betrieb, ich kenne die Ziele, ich finde die gut und ich möchte beitragen und mich selbst investieren. Jesus selbst macht diese Unterscheidung und es ist sein Ziel mit seinen Jüngern. In Johannes 15,15 sagt er, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Tagelöhner oder Sklaven, die wissen nicht, worum es geht. Die werden nicht mit hineingenommen. Aber es ist eine unglaubliche Ehre, dass Jesus Partner sucht für seinen Betrieb. Menschen, die bereit sind, sich mit seinem Ziel eins zu machen und sich persönlich selbst zu investieren. Aber wie wird man zu einem Partner? Und das ist ganz spannend. In dieser Geschichte können wir das sehen. Geistliche Gemeinschaft, Partnerschaft ist hier in dieser Geschichte nicht dadurch entstanden oder zustande gekommen, dass Petrus da saß und sagte, weißt du was, irgendwie ist die Atmosphäre hier nicht so richtig. Und immer Ärger, die Zebedäus-Jungs da, diese Donnersöhne, die ticken immer aus, die sind so labil. Was können wir tun, um bessere Gemeinschaft zu machen? Eigentlich gar nicht. Das Ganze mit der Gemeinschaft, mit der Partnerschaft ist von Jesus gekommen. Das war seine Idee. Und zu Partnern sind die Menschen nur geworden, wenn sie Jesus begegnet sind. Es ist nichts, was sie selbst machen konnten. Gehen wir mal einfach die Geschichte nochmal ganz kurz durch. Wir lernen unheimlich viel darüber, wie geistliche Gemeinschaft entstehen kann. Am Anfang steht die eigene Hilflosigkeit, Erfolglosigkeit. Eine ganze Nacht gefischt, ohne was zu fangen. Das ist deprimierend. Es ist sogar vielleicht besorgniserregend. Wenn du davon lebst. Das Erste, was Petrus hier lernt, auf dem Weg, ein Partner zu werden mit Jesus, ist, dass seine eigenen Möglichkeiten begrenzt sind. Ich komme alleine doch nicht zurecht. Ich kann nicht alleine das Leben meistern. Ich bin nicht groß genug, nicht stark genug, nicht weise genug. Meine eigene Expertise hat mich nicht weit gebracht. Ich denke, das ist so eine Haltung, in der vielleicht auch die Frage dann kommt, ja, brauche ich vielleicht doch Hilfe? Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus auch wollte. Das nächste, was wir sehen, ist, dass Jesus kommt, das Boot besetzt und als Kanzel gebraucht und spricht. Was er genau gesagt hat, wissen wir nicht, aber aus den Evangelien können wir annehmen, dass er über das Reich Gottes geredet hat. Und offensichtlich hat es Petrus in irgendeiner Weise sehr beeindruckt. Irgendwas an Jesus hat ihn fasziniert und tief beeindruckt. Das erkennt man daran, dass er das tut, was Jesus sagt. Es ist nämlich eigentlich verrückt. Jesus sagt am Ende von dieser Redezeit, Petrus, fahr raus ins tiefe Wasser und lass deine Netze runter. Rein menschlich muss Petrus gedacht haben, hey, was willst denn du eigentlich? Guck mal, da drüben ist das Ufer, da wachsen Bäume, da sind Steine, da wohnst du. Du bist Zimmermann. Da bist du der Experte. Da kannst du mir viel erzählen davon, wie man zurechtkommt und wie das Leben gelingt. Aber hier draußen, das ist mein Revier. Willst du mir sagen, wie ich meinen Beruf machen soll? Und trotzdem, anscheinend hat er irgendwas an der Lehre, an der Person Jesus erkannt. Hat irgendwas gemerkt, hier, dieser Mensch ist anders. Der hat eine andere Autorität. Vielleicht lasse ich mich doch darauf ein. Und das hat er getan. Und tatsächlich dann diesen Fang, wo die Netze bersten. Das ist so ein Fang, wie sie vielleicht noch nie gesehen haben. Die brauchen zwei Schiffe, um zurechtzukommen. Petrus erlebt ein Wunder. In der Begegnung mit Jesus stellt er dann fest, Jesus spielt nicht nach den normalen Regeln der Natur. Der spielt in einer anderen Kategorie. Was er jetzt davon genau verstanden hat, wissen wir nicht. Aber irgendwas hat er verstanden, dass in irgendeiner Weise Gott selbst am Wirken ist. Und das führte wiederum zu der nächsten Erkenntnis, ich bin eigentlich Sünder. Ich bin so, wie ich bin, nicht gut genug. Ich kann nicht die Nähe Gottes hier haben. Das geht nicht, das passt nicht. Licht und Dunkelheit haben nichts gemeinsam. Die Juden haben messianische Hoffnungen damals gehabt. Sie haben sehr wohl verstanden, dass die Römer noch da sind, ist noch eine Strafe, weil sie damals ungehorsam waren, Götzen nachgelaufen sind. Das war Teil vom Exil, von dem Gericht. Und deswegen gab es im Volk auch unter anderem diese Erwartung, wenn Gott wieder eingreifen soll, wenn der Messias kommt, dann muss das Volk zuerst Buße tun. Deswegen sind die Menschen auch zu Johannes dem Täufer gegangen. Was hat er gepredigt? Er hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße, kehrt um. Das war die notwendige Vorbereitung, damit der Messias kommen kann. Vielleicht hat Petrus hier schon in diese Richtung gedacht, Mensch, Gott ist am Wirken, Gott möchte wirken. Aber wir als Volk sind eigentlich immer noch auf einem völlig falschen Weg. Wie auch immer, er sagt, ich bin Sünder, geh weg. Sag damit, ich bin nicht würdig. Ich bin nicht gut genug. Und dann macht er die erste wunderbare Erfahrung mit Gnade. Denn anstatt wegzugehen, sagt Jesus, nee, folge du mir nach. In der Parallelstelle in Markus können wir lesen, die Worte selbst, folge mir, die in Lukas hier nicht mit überliefert waren. Folge mir nach, was heißt das? Das heißt, bleib du schön in meiner Nähe. Ich gehe nicht weg, beziehungsweise ich gehe schon weiter, aber nicht weg von dir, du kommst mit. Bleib in meiner Nähe. Und damit ist ein Herrschaftswechsel erfolgt. Damit hat Petrus ein Stück weit sein Leben, sein Konzept, seine Ziele aufgegeben und hat gesagt, ab jetzt folge ich Jesus. Und wozu hat Jesus ihn berufen? Seine Berufung ist jetzt, Menschenfischer zu werden. Ein Bild dafür, Reich Gottes zu bauen. Wie entsteht geistliche Gemeinschaft? Hier am Beispiel von Petrus können wir das schön sehen. Durch diese Begegnung mit Jesus. Wenn Menschen so Jesus begegnen, dann werden sie Partner. Mit ihm und auch miteinander. Um Reich Gottes zu bauen. Das ist geistliche Gemeinschaft in diesem Beispiel. Sehnen wir uns nach geistlicher Gemeinschaft, dann ist das, glaube ich, eine gute Sehnsucht, eine richtige Sehnsucht. Aber wir können uns auch fragen, ja, wie sieht es denn aus? Habe ich schon mal mein eigenes Versagen richtig erlebt? Bin ich mal richtig gegen die Wand gefahren? Bin ich mal wirklich zum Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, alleine kann ich es nicht mehr? Dass wir gezwungen waren, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Herr, bitte mach du. Solange das nicht erfolgt ist, ist Gemeinschaft schwierig. Solange wir immer noch denken, ja, nee, mit meinen Fähigkeiten, das kriege ich schon irgendwie noch hin, können wir niemals Partner werden. Wir müssen unser eigenes Unvermögen eingestehen und Jesus uns einen guten Rat geben lassen. Um Partner zu werden und brauchbar zu sein für die neue Mission, müssen wir selbst erst einmal scheitern. Einsehen, ich kann aus mir selbst nichts. Das hat übrigens nichts mit so einer falschen Demo zu tun, wo wir so halbjämmerig sagen, oh, ich bin so schlimm, ich kann gar nichts. Kennen wir das vielleicht auch? Ne? Manchmal geht es uns selbst so innerhalb von Minuten, schlägt es um. Wir sind unterwegs und finden, ja, es läuft ganz gut, ich habe mein Leben so halbwegs im Griff. Eigentlich mache ich das ganz fein und dann, zack, fallen wir auf die Nase und denken, oh, wie schlimm bin ich. Aber dieses, oh, wie schlimm bin ich, kann auch ein Zeichen von Stolz sein. Da steckt nämlich manchmal häufig noch dahinter, eigentlich wäre ich gern selbstständig. Was mich ärgert, ist, dass ich es nicht schaffe. Ich wäre gern Gott. Ich würde gern mein Leben zurecht, mit meinem Leben zurechtkommen. Was hier nötig ist, ist so eine gesunde Selbsteinschätzung. Dass man sagt, jawohl, ich weiß, alleine kann ich nichts. Aber auch dann einzusehen, ja, meine Güte, Gott erwartet es ja sowieso nicht. Was ich kennen muss, ist, dass ich ihn brauche und abhängig bin von ihm. Das ist der erste Schritt. Wenn wir geistliche Gemeinschaft haben wollen, müssen wir diesen Weg gehen. Es fängt damit an. Und dann müssen wir auf Jesus hören, auf seine Worte. Was sagt er denn? Wir lesen die Bibel, wir lesen die Schrift, wir studieren das. Wir hören seine Stimme, sein Reden. Und dann merken wir, Jesus ist anders. Sowas haben wir noch nie gehört. Es gibt keine andere Quelle auf dieser Welt, wo wir ähnliche Gedanken finden. Wir können gucken, andere Bücher anschauen, andere große Lehrer untersuchen. Jesus in dieser Form einmalig. Und wenn wir ihn hören und anfangen, irgendwo zu merken, es lohnt sich, dem zuzuhören, der hat was zu sagen, dann werden wir auch Wunder erleben. Ich weiß nicht, ob wir so einen Fischfang erleben werden. Ich habe es noch nicht erlebt. Aber es gibt andere Wunder, die wir durchaus erleben, beziehungsweise sehen können. Es sind die Wunder, die hier beschrieben sind. Die sind, sagt Johannes in seinem Evangelium, die sind extra aufgeschrieben worden. Wozu? Damit wir erkennen, dass er der Sohn Gottes ist. Wir müssen mit diesen Wundern arbeiten. Wir müssen verstehen, was sie bedeuten, wer Jesus wirklich ist. Und dann müssen wir auch sehen, was das größte Wunder ist, nämlich, dass Gott selbst Mensch werden sollte, um rebellische, sündige Menschen zu retten. Wenn das kein Wunder ist, wir sehen das Kreuz, das ist das Wunder, das größte Wunder überhaupt. Wir sehen Tod, wir sehen Auferstehung, das ist ein Wunder. Wenn wir Jesus begegnen wollen, müssen wir diese Wunder sehen und verstehen. Sie müssen uns beeinflussen, prägen. Und in diesem Prozess erkennen wir dann auch, ich bin Sünder, ich bin unwürdig, ich darf eigentlich nicht in die Gegenwart des heiligen, dreimal heiligen Gottes. Das ist völlig unpassend. Wenn ich wie Jesaja den dreimal heiligen Gott sehe, dann muss ich sagen, wehe mir. Ich vergehe. Aber genau an diesem Punkt müssen wir kommen, um die Gnade zu erleben und zu sehen, dass er eben nicht richtet und uns zerstört, sondern sagt, für dich, mein Blut, mein Leib, für dich. Und diese Gnade macht uns Mut, ihn nicht wegzuschicken, zu sagen, Jesus, bitte geh weiter, sondern auf seine Stimme zu hören, auf seinen Ruf zu hören, wo er sagt, folge du mir nach. Jeder einzelne von uns muss diesen Ruf hören und für sich selbst auch antworten. Ja, ich möchte. Ich möchte bei dir bleiben. Ich möchte mit dir leben. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann haben wir auch einen Herrschaftswechsel. Und auch wir sind berufen, in dieser neuen Arbeit Partner zu werden, Teilhaber, Mitarbeiter. Reich Gottes zu bauen. Sehnen wir uns nach geistlicher Gemeinschaft? Dann müssen wir uns fragen, sind wir diesen Weg schon mal so gegangen? Wenn nicht, dann hat geistliche Gemeinschaft wenig Chance auf Erfolg, wenig Aussicht. Aber je klarer und eindeutiger wir diesen Weg gegangen sind, desto größer sind die Chancen auf echte Partnerschaft. Geistliche Gemeinschaft. Was können wir tun? Wir können beten. Wir können sagen, Herr, zeig mir nochmal einfach, erinnere mich daran, wer ich bin ohne dich, was ich kann. Zeig mir, was für Wunder du getan hast. Zeig mir, was du sagst. Schließ mir dein Wort auf. Lass mich auf deine Stimme hören. Ich möchte mehr erkennen. Ich möchte wachsen. Ich möchte die Wunder sehen und verstehen, was sie bedeuten. Ich möchte zulassen, dass du mir meine Sünde zeigst und ich möchte die Gnade dankbar annehmen. Ich möchte deinem Ruf folgen, dir nachlaufen. Ich möchte geistliche Gemeinschaft mit dir und mit allen Geschwistern, die genauso unterwegs sind mit dir. Die Begegnung mit Jesus, so wird man Partner. Und das Letzte, was wir in dieser Geschichte lernen, ist, dass Gemeinschaft ein Prozess ist. Gemeinschaft muss wachsen. Es ist ganz spannend, es fängt super genial an. Die haben alles verlassen, das muss man sich mal vorstellen. Was ist das für eine Hingabe? Vorbildlich. Ist doch alles jetzt geklärt, oder? Ab jetzt geistliche Gemeinschaft. Smooth sailing. Von wegen. Wir müssen nur im Lukas-Evangelium ein bisschen weiterblättern. Wie ist es in der geistlichen Gemeinschaft? Naja, gescheiterte Heilungsversuch zum Beispiel, ein paar Kapitel weiter. Wir sind doch unterwegs, wir sind doch Partner. Ja, warum klappt es dann nicht? Unverständnis. Jesus erklärt Dinge und die Jünger sagen, ich weiß nicht, was er meint. Dabei hat er es schon mal gesagt und schon mal und mehrfach und sie haben es immer noch nicht verstanden. Obwohl sie unterwegs sind mit ihm. Stattdessen streiten sie sich tatsächlich noch darüber, wer der Größte ist. Moment, ich dachte, Petrus hat die Erkenntnis gehabt, ich kann nichts und ich bin Sünder, geh weg von mir. Ja, hat er. Aber die Erkenntnis hielt nicht allzu lange. Irgendwann kommt dann diese alte Natur wieder hoch und er denkt wieder, vielleicht bin ich doch der Beste. Wo ist die geistliche Gemeinschaft? Und es kommt sogar so dick, dass ganz am Ende, wenn es richtig hart auf hart kommt, sie ihn alle verlassen, alle verleugnen, haben alle samt versagt. Geistliche Gemeinschaft. Aber das Schöne ist, dass die Geschichte nicht mit dem Versagen aufhört, sondern dass Jesus doch zu seinem Ziel kommt und geistliche Gemeinschaft und Partnerschaft am Ende immer noch da ist. Johannes beschreibt das in Kapitel 21. Die sind nach diesen ganzen Ereignissen wieder in Galiläa, wieder da, wo sie jetzt gerade berufen wurden. Nur, sie sind noch ein bisschen verwirrt. Das war gerade die Kreuzigung und dann Auferstehungserscheinungen. Ach, was bedeutet das alles? Keine Ahnung. Was ist nochmal unsere Mission? Was sollen wir? Ich weiß es nicht. Petrus sagt, komm, ich gehe fischen. Geh zurück zu dem, was ich kann. Und die anderen sagen, wir gehen mit. Und so hocken sie zusammen in einem Boot auf dem See Genezareth. Und wieder eine Begegnung mit Jesus. Und hier erleben sie wieder Vergebung. Es wird nichts verschwiegen. Ja, sie haben ihn verleugnet. Petrus muss dreimal bekennen, im Prinzip, dass er versagt hat. Aber das Schöne ist, dass er ihm vergeben wird und dass er wiederhergestellt wird und eine Bestätigung bekommt von seinem Auftrag, von seiner Partnerschaft. Denn dreimal sagt Jesus, weide meine Lämmer. Der Auftrag war, folge mir nach, ich mache euch zu Menschenfischern. Ihr sollt arbeiten für das Reich Gottes. Und am Ende hier, nach diesem ganzen Weg, wird es nochmal bestätigt. Ja, Petrus, du gehörst immer noch zu mir und du hast immer noch den Auftrag. Du bist wiederhergestellt in die Gemeinschaft. Du bist mein Partner. Arbeite weiter mit mir. Und das darf uns Mut machen und Trost geben, denn auch wir brauchen Geduld. Mit uns selbst, wie häufig starten wir und versagen und starten und versagen. Ja, das ist so. Aber Christus ist dabei, weiter zu arbeiten. Wir sehnen uns nach erfolgreicher, guter, geistlicher Gemeinschaft. Manchmal geht es daneben. Manchmal gibt es Frust. Manchmal gibt es Stress. Das ist normal. Wir können uns vergeben lassen und weitermachen. Wenn wir uns zurückziehen, war es das, dann geht es nicht vorwärts. Aber wir können uns schützen, aber wir erreichen das Ziel nicht. Der einzige Weg vorwärts ist tatsächlich immer wieder zusammen den Weg Jesus nach. Immer wieder auf seine Stimme hören. Sehnen wir uns nach geistlicher Gemeinschaft? Jesus ruft uns zur Partnerschaft mit ihm. Folge mir nach, baue mit mir mein Reich. Und wenn wir das tun, wenn wir seinem Ruf folgen, uns für ihn einsetzen und für sein Reich, dann erleben wir geistliche Gemeinschaft mit ihm und miteinander. Amen.